NDR Info. Echo des Tages.
Das Echo des Tages mit Udo Schmidt. Guten Abend. Es geht voran in Berlin. In der kommenden Woche sollen die Sondierungsgespräche für eine Jamaika-Koalition beginnen. Die Voraussetzung dafür wurde gestern geschaffen. Ein Kompromiss von CDU und CSU in Sachen Flüchtlingsobergrenze, die so nicht mehr heißen darf. Gleich mehr dazu, auch unser Kommentar. Wir schauen auf die fünfte Runde der Brexit-Verhandlungen und auf Theresa May, die um ihr politisches Überleben kämpft. Die Entwicklung in Katalonien wird uns beschäftigen, möglicherweise einen Tag vor der Unabhängigkeitserklärung. Und wir beobachten die Krisengespräche bei Air Berlin. Die Flüchtlingsobergrenze von maximal 200.000 Menschen im Jahr, die in Deutschland aufgenommen werden, dieser Streitpunkt zwischen CDU und CSU, auch die höchste Hürde für Jamaika-Gespräche, ist inzwischen entschärft. Zumindest begrifflich. In Berlin erläuterten heute Bundeskanzlerin Angela Merkel und CSU-Chef Horst Seehofer das neue Flüchtlingsregelwerk und begründeten, warum es mehr als ein Formelkompromiss ist. Aus Berlin, Thorsten Huhn.
Angela Merkel und Horst Seehofer zeigten sich sehr zufrieden mit ihren Verhandlungen über die künftige Flüchtlingspolitik. Auf einer gemeinsamen Pressekonferenz mit dem CSU-Vorsitzenden sagte die Bundeskanzlerin:
Wir haben ein gemeinsames Ergebnis erreicht, das ich für eine sehr, sehr gute Basis halte, um dann jetzt auch in die Sondierungen zu gehen mit der FDP und mit Bündnis 90, den Grünen.
Sie freue sich über den gefundenen Kompromiss. Jede Seite sei auf die andere zugegangen, sagte Merkel. Deutschland brauche eine stabile Regierung und dafür sei es notwendig, dass CDU und CSU mit einer gemeinsamen Verhandlungsposition in die Sondierung gingen. In diesem Zusammenhang kündigte Merkel an, dass es am 18. Oktober erste getrennte Gespräche mit der FDP und den Grünen geben solle. Zwei Tage später dann eine erste gemeinsame Sondierung aller vier Parteien. Auch Seehofer würdigte die Einigung der beiden Schwesterparteien über die Flüchtlingspolitik.
Auch wir freuen uns. Wir haben jetzt vor dem Hintergrund, dass es auch in den nächsten Jahren Migrationswellen geben wird, endlich ein in sich schlüssiges Regelwerk der Migration.
Seine Partei habe die Anliegen, die ihr am wichtigsten sind, erreicht, sagte der CSU-Chef. Merkel ging noch einmal auf die Frage ein, die zwischen CDU und CSU lange umstritten war.
Ich für mich kann sagen, ich habe viel darüber nachgedacht, wie ich dem Anliegen der CSU, dass pro Jahr die Zahl der in Deutschland aufzunehmenden Menschen die Zahl 200.000 nicht überschreiten soll, wie wir das zusammenbringen können mit meinem Anliegen und meiner Überzeugung.
Die beiden Parteien hatten sich gestern bei der Frage einer Obergrenze für Flüchtlinge auf einen Kompromiss geeinigt. Er sieht eine Begrenzung der Zuwanderung auf 200.000 vor, aber keine feste Obergrenze. Mit einem umfangreichen Regelwerk soll sichergestellt werden, dass die Grenze eingehalten wird. Merkel erklärte dazu:
Sollte das oben genannte Ziel von 200.000 wieder erwarten durch internationale oder nationale Entwicklungen nicht eingehalten werden, werden die Bundesregierung und der Bundestag geeignete Anpassungen des Ziels nach unten oder oben beschließen.
Die Reaktionen der möglichen künftigen Koalitionspartner der Union, FDP und Grüne, fielen zurückhaltend aus. Die FDP zeigte sich immerhin erfreut über die Einigung der beiden Unionsparteien. FDP-Generalsekretärin Nicola Beer kritisierte aber die Grünen.
Wir als Freie Demokraten können wenig nachvollziehen, dass es jetzt schon Äußerungen von den Grünen gibt vor den Sondierungsgesprächen, die vieles in Bausch und Bogen verdammen. Ich glaube, man muss sich jetzt erst einmal auf die unterschiedlichen Konzepte einlassen und auch die Grünen müssten langsam in der Realität angekommen sein.
Grünen-Spitzenkandidat Cem Özdemir äußerte sich vorsichtig zum Unionskompromiss.
Es ist gut, wenn die CDU-CSU eine abgestimmte Position hat. Wir haben sie immer aufgefordert, sich da zu verständigen. Aber wir haben eine eigene Position und ich gehe davon aus, die FDP hat auch eine eigene Position. Und alle gehen mit ihren Positionen rein und am Ende kommt was anderes raus.
Und das werde nicht das sein, was die Union beschlossen habe. Özdemir warnte, aus seiner Sicht werde die Flüchtlingspolitik zu den schwierigsten Themen bei den Koalitionsverhandlungen gehören.
Thorsten Huhn aus Berlin. Mehr als zwei Wochen nach den Bundestagswahlen entsteht also Bewegung. In die Debatte um die Flüchtlingsobergrenze wird eine variable Komponente eingebaut. Der FDP gefällt's, die Grünen sind skeptisch. Die Gespräche über eine mögliche Jamaika-Koalition können beginnen und sollen es auch in der kommenden Woche. Ist der Kompromiss der notwendige große Unionswurf? Hat Jamaika nach diesem Kompromiss eine Chance? Jörg Seiselberg kommentiert.
Alles hat seine Zeit, sagt Angela Merkel. Aus Sicht der Union ist das richtig. CDU und CSU haben sich rechtzeitig verständigt, um Verhandlungen für eine Jamaika-Koalition möglich zu machen. Für das Land aber kommt die formelle Versöhnung der beiden zankenden Schwestern spät. Hätten Merkel und Seehofer schon vor Monaten die Größe gehabt, aufeinander zuzugehen, wäre Deutschland ein Wahlkampf erspart geblieben, in dem die Diskussion Obergrenze ja, Obergrenze nein ein Dauerbrenner war und mitgeholfen hat, die Rechtspopulisten der AfD als drittstärkste Kraft in den Bundestag zu bringen. Der jetzt erzielte Kompromiss enthält viel Vernünftiges und Ausgewogenes. Ein solches Konzept bereits vor der Wahl hätte die Diskussion zu diesem Thema angenehm versachlicht. Wer sich die Einzelheiten der jetzigen Einigung anschaut, stellt schnell fest, wer der Punktsieger ist im Fingerhakeln zwischen Merkel und Seehofer. Für den CSU-Chef war wichtig, die Ikone 200.000 zu retten. Sie heißt zwar nicht mehr Obergrenze, sondern Zielvereinbarung, aber in der Sache macht das keinen großen Unterschied. Die CSU hat außerdem faktisch ein Recht auf ein Veto ins Kompromisspapier gedrückt. Die Kanzlerin darf nicht alleine entscheiden, wenn es darum geht, die Grenze von 200.000 in Ausnahmesituationen anzuheben. Sie muss den Bundestag fragen und dort dürfte nichts gehen ohne das Votum der CSU. Horst Seehofer kann also mit breiter Brust nach München zurückfliegen. Er hat einen Kompromiss ausgehandelt, mit dem er sich daheim sehen lassen kann. Angela Merkel wird damit leben können. Strategisch ist es für sie vielleicht sogar besser. Denn, kuriose Entwicklung der Dinge, sie kann im Moment keinen angeschlagenen Seehofer gebrauchen. Merkel weiß, sie wird nur dann eine Jamaika-Koalition bekommen, wenn in München ein Mann sitzt, der stark genug ist, die an der CSU-Basis mäßig beliebte Zusammenarbeit mit Grünen und FDP durchzusetzen. Aus dieser Perspektive macht ein unionsinterner Kompromiss in der Flüchtlingspolitik, über den sich Seehofer etwas mehr freuen darf, für Merkel perspektivisch durchaus Sinn. Aber ist die zwischen CDU und CSU erreichte Einigung wirklich ein erster Schritt in Richtung Jamaika? Allerhöchstens ein Schrittchen. Merkel, die Jamaika will, darf sich darüber freuen, dass die Union beim Reizthema Flüchtlingspolitik wieder sprechfähig ist. Das gemeinsame Papier macht Verhandlungen mit der FDP und den Grünen möglich. Gleichzeitig zeigen die heutigen Reaktionen der potenziellen Koalitionspartner, was CDU und CSU gemeinsam beschlossen haben, wird so niemals Regierungspolitik werden. Der jetzige Kompromiss ist nicht mehr als ein Verhandlungsangebot, an dessen Ende der Kompromiss des Kompromisses stehen wird. Dass dieser am Ende wirklich zustande kommt, ist mit dem Friedensschluss zwischen CDU und CSU etwas wahrscheinlicher geworden, aber noch lange nicht sicher. Vor allem die Grünen haben heute vorgeführt bekommen, welche Kröten sie schlucken sollen. Eine Obergrenze, auch wenn sie jetzt Zielvereinbarung heißt, Asylentscheidungen nur noch in abgezäunten Zentren und kein Familiennachzug. All diese Punkte aus dem Unionspapier dürften für viele an der grünen Basis ein Grund sein, einen möglichen Koalitionsvertrag abzulehnen. Auch wenn CDU und CSU ihre Reihen geschlossen haben, der Weg nach Jamaika ist noch weit.
Jörg Seiselberg aus Berlin kommentierte. In Stockholm wurde heute der Nobelpreis für Wirtschaft vergeben, der letzte in der langen Liste dieser hochdotierten Preise. Es ist der Nobelpreis übrigens, der nicht direkt auf das Testament von Alfred Nobel zurückgeht. In diesem Jahr ist der US-Forscher Richard Thaler der Glückliche. Aus Stockholm, Carsten Schmiester.
Die Königliche Akademie der Wissenschaften vergibt den Wirtschaftspreis 2017 der Schwedischen Reichsbank in Gedenken an Alfred Nobel an Richard H. Thaler für seinen Beitrag zur Verhaltensökonomie. Zum vierten und letzten Mal in diesem Jahr gab Göran Hansson, ständiger Sekretär der Akademie, den Namen eines Nobelpreisträgers bekannt. Nur ein Name. Der Preis wird in diesem Jahr nicht wie sonst so gerne geteilt. Schön für Thaler, der in Chicago lehrt und forscht. Er ist einer der weltweit angesehensten Verhaltensökonomen und war unter anderem Berater des ehemaligen US-Präsidenten Obama. Seit 4 Jahrzehnten untersuche er, wie die Psychologie des Menschen seine wirtschaftlichen Entscheidungen beeinflusst, heißt es in der Begründung der Akademie. Der Pionier Thaler habe dafür gesorgt, dass sein zunächst als exotisch angesehenes Forschungsgebiet ins Zentrum der Wirtschaftswissenschaften gerückt sei, so Wirtschaftsprofessor und Akademiemitglied Peter Jerdenfosch. Er hat neue Erkenntnisse darüber geliefert, wie die Psyche wirtschaftliche Entscheidungen beeinflusst, und er hat neue Methoden zur Untersuchung menschlichen Verhaltens entwickelt. Seine Forschung hat ein ganz neues Feld definiert, eben die Verhaltensökonomie. Damit hat er die Wirtschaft menschlicher gemacht. Indem Thaler zum Beispiel untersucht hat, wann und warum Menschen vom reinen Streben nach immer mehr Profit abweichen. Erstens, Auch wenn wir versuchen, rationale Entscheidungen zu treffen, setzt uns der Verstand dabei Grenzen. Zweitens, selbst wenn unsere Entscheidungen oft reinem Eigeninteresse folgen, sind soziale Werte wie Fairness oder Gerechtigkeit für uns von Bedeutung. Und drittens, manchmal fehlt es uns an Selbstdisziplin. Mit Taylor setzt das Preiskomitee fast schon eine Tradition fort. Wieder ein Preisträger aus den USA und wieder ein Mann. Auch im vergangenen Jahr war ein Amerikaner dabei, Oliver Hart. Und der in Amerika arbeitende Finne Bengt Holmström hatten sich den Preis für Vertragstheorie geteilt. Da ging es etwa um Bonuszahlungen für Vorstandschefs und ihre Bedingungen. Ebenfalls Forschung mit großer praktischer Relevanz. Der Preis für Wirtschaftswissenschaften ist hoch angesehen, gilt aber nicht als Nobelpreis im engeren Sinn, weil er eben nicht von Alfred Nobel persönlich ausgelobt worden ist. Die schwedische Reichsbank hatte ihn 1968 nachträglich gestiftet. Er wird deshalb in Erinnerung an Alfred Nobel vergeben, aber wie die anderen regulären Preise an Nobels Todestag, dem 10. Dezember, feierlich im Stockholmer Rathaus. Und er ist ebenfalls mit aktuell 9 Millionen schwedischen Kronen dotiert. Das sind umgerechnet knapp 940.000 Euro.
Carsten Schmieste aus Stockholm. Sie hören das Echo des Tages auf NDR Info und WDR 5. In Brüssel hat heute die fünfte Runde der Brexit-Verhandlungen zwischen Großbritannien und der Europäischen Union begonnen. Vier Verhandlungsrunden wurden bisher absolviert. Die Ergebnisse sind mager bis kaum vorhanden. Die Sorgen, dass es am Ende der zweijährigen Frist kein Ergebnis gibt, wachsen. Aus Brüssel, Kai Küstner.
Es ist eine Art Brexit-Ping-Pong, das beide Seiten derzeit spielen. Kaum hatte die britische Premierministerin Theresa May verlauten lassen, dass sie den Ball im Feld der EU sehe, folgte die Antwort aus Brüssel prompt. Der Ball liegt ausschließlich im Feld des Vereinigten Königreichs, stellte der Chefsprecher der EU-Kommission Margaritis Skinners klar.
The ball is entirely in the UK court.
Dass jede Seite der jeweils anderen empfiehlt, sich doch bitte endlich zu bewegen, deutet nicht wirklich auf einen bevorstehenden Verhandlungsdurchbruch hin. Worum sich der verbale Schlagabtausch dreht, ist mal wieder der Zeitplan. London würde gerne jetzt und sofort damit beginnen, über die künftigen Beziehungen und einen möglichen Handelspakt zu reden. Die EU hält am anfangs verabredeten Fahrplan fest. Demzufolge man Entscheidungsphase 2 erst eintritt, wenn man in Phase 1 der Abwicklung des Austritts ausreichend Fortschritte erzielt hat.
There has been so far.
Es ist bislang keine Lösung für Schritt 1 gefunden.
On step one.
Unterstrich nun noch einmal die EU-Kommission. Ursprünglich war geplant, dass der in 10 Tagen stattfindende EU-Gipfel entscheidende Gesprächsfortschritte feststellen sollte. Doch daraus wird nun nichts, es sei denn, es geschieht diese Woche ein kleines Wunder. Insbesondere beim Thema Ausstiegsrechnung, die sich einigen Schätzungen zufolge auf bis zu 100 Milliarden Euro belaufen könnte, kommt man bislang kein bisschen von der Stelle. Dass es hier zum richtigen Krach nach Rosenkriegsart kommt, ist weiter nicht ausgeschlossen. Auch die Frage, wie offen oder durchlässig künftig die Grenze zu Nordirland gestaltet werden soll, ist gänzlich ungeklärt. Nicht auszuschließen ist also, dass das verbale Ping-Pong-Spiel noch eine Weile so weitergeht. Über ein halbes Jahr ist es nun bereits her, dass die Briten in Brüssel das Scheidungsgesuch eingereicht haben. Doch bislang schleppt man sich eher im Zeitlupentempo von Verhandlungsrunde zu Verhandlungsrunde.
Kai Küstner aus Brüssel. In London versuchte Premierministerin Theresa May heute vor dem Parlament, den Stillstand beim Brexit schönzureden und die britischen Unternehmen davon zu überzeugen, dass bald goldene Zeiten anbrechen. Für May geht es inzwischen ums politische Überleben. Seit ihrer misslungenen Parteitagsrede sind ihre Chancen, die Brexit-Verhandlungen noch länger zu begleiten, deutlich gesunken. Aus London, Jens-Peter Marquardt.
Theresa May ist zunehmend genervt. Sie hatte im September versucht, mit ihrer Rede in Florenz die EU freundlich zu stimmen. Sie hatte sogar weitere Milliardenzahlungen nach Brüssel zugesagt. Ihr Ziel, die festgefahrenen Brexit-Verhandlungen in Schwung zu bringen, hat sie damit aber nicht erreicht. Die britische Premierministerin sieht die EU jetzt am Zuge. Der Ball liege in deren Feld, sagte May heute im Unterhaus. Sie sei aber weiter optimistisch.
The ball is in their court, but I'm optimistic it will receive a positive response.
Die Briten streiten aber nicht nur mit den Europäern, wie die Menschen auf dem Kontinent hierzulande genannt werden. Sie streiten ebenso heftig unter sich. Der konservative Abgeordnete Bernard Jenkin, der schon vor dem EU-Referendum ein glühender Verfechter des Austritts war, will der Kommission jetzt die Zähne zeigen.
Either they come to the table and start to talk.
Entweder kommen die jetzt an den Verhandlungstisch und beginnen endlich darüber zu reden, wie sie mit uns nach dem Austritt zusammenarbeiten wollen, oder es gibt für uns keinen Grund mehr, weiter zu verhandeln.
There is no point in continuing the discussions at all.
Das wäre dann der harte Brexit, ein Austritt ohne Vertrag über die Trennung und die zukünftigen Handelsbeziehungen. Die Premierministerin hat angekündigt, dass die Regierung dafür jetzt Vorkehrungen treffe. Das Finanzministerium ist dabei, zusätzliche Mittel für einen harten Brexit bereitzustellen. Gleichwohl warnte der konservative Abgeordnete Stephen Hammond seine Parteifreunde vor einem Abbruch der Verhandlungen in Brüssel. Wir sollten alles tun, um das zu vermeiden. Das wäre so ziemlich die schlimmste Lösung für Großbritannien. Es würde uns international bloßstellen. Es würde uns ohne Abkommen mit unserem größten Auslandsmarkt dastehen lassen. Deshalb sollten wir alles tun, um eine Vereinbarung mit der EU zu erreichen. Überschattet wird diese Diskussion durch die Spekulationen um die Zukunft der Premierministerin. Nach ihrem missglückten Auftritt auf dem konservativen Parteitag in Manchester sagen immer mehr Stimmen, May werde wohl noch vor Weihnachten die Downing Street verlassen. Andere halten es für möglich, dass sie mit einer Kabinettsumbildung einen letzten Versuch unternimmt, um ihre Autorität wiederherzustellen. Der aufmüpfige Außenminister Boris Johnson könnte eventuell entlassen werden, während die Brexiteers den Kopf des aus ihrer Sicht allzu kompromissbereiten Finanzministers Philip Hammond fordern.
Jens-Peter Marquardt aus London. Wolfgang Schäuble, noch Finanzminister und bald Bundestagspräsident, ist auf Abschiedstour in Europa. Genauer in Brüssel, bei der Eurogruppe, deren Politik er in den vergangenen 8 Jahren maßgeblich bestimmt hat. Und zum Abschied hat Schäuble, wie es seine Art ist, auch noch eine Idee mitgebracht. Aus Brüssel, Ralf Siener.
8 Jahre lang richteten sich die Augen der 19 Euro-Staaten-Finanzminister immer wieder auf ihn, auf Wolfgang Schäuble. Doch so stark wie heute stand der noch amtierende Bundesfinanzminister noch nie im Mittelpunkt der Eurogruppe.
Das wird nämlich seine letzte Sitzung sein als Mitglied der Eurogruppe.
Nach 8 Jahren ist es die letzte Eurogruppensitzung mit Wolfgang Schäuble. Da ist Abschiedsschmerz angesagt, auch bei Kollegen, die noch gar nicht lange dabei sind. Wie Frankreichs Finanzminister Bruno Le Maire.
Ich sehe Wolfgang Schäuble als einen großen Finanzminister.
Auf Deutsch hielt der Franzose vor dem Beginn der Eurogruppensitzung eine Laudatio auf seinen Kollegen aus Berlin.
Ich sehe ihn als einen großen Europäer und ich sehe Wolfgang Schäuble als einen persönlichen Freund.
Zwar gab sich der Geehrte betont bescheiden.
Ach, es geht doch jetzt heute nicht um mich.
Aber dann blitzte doch etwas Abschiedsschmerz beim Schäuble-Rückblick auf. Leicht verabschiede er sich nicht von der Eurogruppenarbeit, aber...
8 Jahre ist eine... ist genug nicht. 8 Jahre sind... eine gute Zeit, um aufzuhören oder eine andere Aufgabe zu machen.
Und immerhin sei es in den 8 Jahren der Euro-Krise gelungen,
den Euro doch gegen manche Zweifel stabil zu halten.
Damit der Euro auch so stabil bleibt, wenn der Euro-Lotse Wolfgang Schäuble von Bord geht, will der Bundesfinanzminister sein Projekt eines Euro-Währungsfonds präsentieren. Dieser vom Internationalen Währungsfonds in Washington unabhängig agierende europäische Fonds soll gleich 3 Funktionen haben. Er soll Finanzkrisen vorbeugen, den Euro im Fall neuer Weltwirtschaftskrisen stabilisieren und über die Einhaltung des Stabilitätspaktes wachen, den Frankreich mit seinem Defizit zum Beispiel seit 8 Jahren in permanenter Folge verletzt.
Parce que c'est la France.
Weil es eben Frankreich ist, wie Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker sagt, und eben mit diesem achselzuckenden Laissez-faire soll nach Schäubles Willen Schluss sein. Nicht mehr die EU-Kommission oder ein EU-Finanzminister aus dem Kreis der Kommission, sondern ein Gremium des Europäischen Währungsfonds soll in Zukunft für die Einhaltung des Europäischen Stabilitätspaktes verantwortlich sein. Mit Beschlüssen über Schäubles Ideen ist während dieser Eurogruppe nicht zu rechnen. Es ist der Beginn eines Brainstormings, dessen Ausgang Wolfgang Schäuble mutmaßlich aus der Position des Bundestagspräsidenten interessiert verfolgen wird.
Einen schönen Tag. Wir sehen uns vielleicht.
Ralf Siener aus Brüssel. Mitten in Europa, im Süden der Union, eskaliert der Streit um die Unabhängigkeit Kataloniens von Spanien mit unverminderter Dynamik. Der katalanische Regionalpräsident Puigdemont will eventuell schon morgen diese Unabhängigkeit erklären. Von da an ist nichts mehr auszuschließen. Der König hat sich klar für ein geeintes Spanien ausgesprochen. Premier Rajoy ist absolut unversöhnlich. Vermittlungen wird es nicht geben. Und die Katalanen, jedenfalls die, die für die Unabhängigkeit sind, radikalisieren sich. Ein unabhängiges Katalonien, das ist wie ein Zurückblättern im Geschichtsbuch. Aus Madrid, Marc Ducke.
Was Carles Puigdemont am Dienstagabend verkünden will, weiß vielleicht nur einer, er selbst.
Wer heute im Regionalparlament seine Fraktionsgenossen danach fragte, bekam als Antwort meist nur ein freundliches Schulterzucken. Wenn Puigdemont einen Plan hat, sind offenbar nur ganz wenige eingeweiht. Während das Land über die Absichten von Puigdemont noch rätselt, nutzte Spaniens Vizeregierungschefin Soraya Sáenz de Santamaría die Gelegenheit für einen Appell. Ich möchte in dieser letzten Minute an alle besonnenen Kräfte in der Regionalregierung appellieren. Reißen Sie Ihre Bürger nicht in den Abgrund. Wir versuchen, das Schlimmste zu verhindern, aber dass keiner einen Zweifel hat. Wenn Sie eine einseitige Unabhängigkeit verkünden, dann werden wir Recht und Demokratie wiederherstellen. Das würde dann heißen, dass die Regierung die Autonomierechte Kataloniens suspendieren würde. Auch ist denkbar, dass Puigdemont ins Gefängnis müsste. Aber so weit will heute in Katalonien noch keiner denken. Vielmehr wirken noch die Bilder vom Sonntag nach, als hunderttausende Menschen in Barcelona gegen eine Unabhängigkeit demonstriert hatten. Eine Demonstration der Gegner, wie sie Barcelona noch nicht erlebt hat. Die Häuser waren heute wieder mehr mit spanischen und der offiziellen katalanischen Flagge geschmückt. In der vergangenen Woche hingen hier fast ausschließlich Unabhängigkeitsfahnen. Sozialistenchef Pedro Sánchez. Die Katalanen wollen wieder zusammenfinden, jenseits aller Ideologien. Die Aufgabe vor allem der katalanischen Regierung ist es, zu dieser Begegnung aufzurufen. Falls der Präsident der Regionalregierung uns zuschaut. Wir hoffen, dass er zuhört, zur Vernunft kommt, die Maschinerie stoppt und nicht die Unabhängigkeit erklärt, auf den Boden des Gesetzes zurückkehrt und wir Politik auf der Grundlage des Dialogs machen können. Doch einen Dialog zwischen den Regierungen in Madrid und Barcelona gibt es nach wie vor nicht. Ministerpräsident Rajoy stellte in einem Zeitungsinterview klar, dass er nicht mit Gesetzesbrechern verhandeln werde. Und auch die Europäische Union will sich nicht in den Konflikt einschalten. Viele hoffen darauf, dass Puigdemont den letzten Schritt nicht gehen, sondern einlenken wird. Auch deshalb, weil immer mehr Unternehmen erklären, Katalonien angesichts der aktuellen Lage verlassen zu wollen. In einer Woche haben nicht weniger als 15 Firmen ihren Unternehmenssitz verlegt, darunter Banken und Gasversorger.
Marc Dugge aus Madrid. Auch für Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier, als früherer Außenminister wirklich viel gereist, ist der heutige Besuch etwas Besonderes. Steinmeier ist zu Gast im Vatikan bei Papst Franziskus. Und er bekam ungewöhnlich viel Zeit für ein Gespräch. Aus Rom, Jan-Christoph Kitzler.
Papst Franziskus ist gut informiert über den Ausgang der Bundestagswahl in Deutschland und er hat den Bundespräsidenten gefragt, welche Auswirkung das Ergebnis für die Rolle Deutschlands in der Welt habe. Nach den Worten des Bundespräsidenten lobte der Papst Deutschland vor allem für sein Engagement bei der Aufnahme von Migranten.
Er hat seinen Respekt bekundet vor der Art und Weise, wie Deutschland seine Verantwortung wahrgenommen hat in der großen Flüchtlingskrise und hat seine Hoffnung Ausdruck gegeben, dass Deutschland sich nicht abwendet vor einem Problem, das uns begleiten wird. Insbesondere Afrika war ihm ein Anliegen, in der Hoffnung, dass Deutschland dazu beitragen wird, dass europäische Solidarität dazu führen wird, dass wir mehr tun, um die Regionen Afrikas zu entwickeln, aus denen die Mehrzahl der Flüchtlinge heute stammt.
Steinmeier und der Papst sprachen über die Folgen von Klimawandel und Umweltzerstörung, die die Migrationskrise noch einmal verstärkten. Der Bundespräsident sprach auch die Rolle der Religionsgemeinschaften in internationalen Konflikten an. Gestern hatte Steinmeier in Rom eine Rede zum Reformationsjubiläum gehalten. Heute knüpfte er beim Papst daran an, indem er sagte, dass das Potenzial von Ökumene zwischen evangelischen und katholischen Christen bei weitem noch nicht ausgeschöpft sei. Die Länge dieser Privataudienz war rekordverdächtig. Ganze 55 Minuten sprachen Papst Franziskus und Bundespräsident Steinmeier miteinander. Zum Vergleich, die Unterredung zwischen dem Papst und US-Präsident Trump im Mai war bereits nach rund 20 Minuten zu Ende.
Jan-Christoph Kitzler aus Rom. Bei Air Berlin werden wohl in 3 Wochen die Lichter ausgehen und die Triebwerke stillstehen. Dann, so heißt es heute in einem Schreiben an die Mitarbeiter, wird ein eigenständiger Flugbetrieb nicht mehr möglich sein. Jetzt wird in Berlin über den Sozialplan verhandelt. Aus Berlin Arne Bartram.
Seit heute wird über die Zukunft der Mitarbeiter der zweitgrößten deutschen Airline verhandelt. Schon bevor die Verhandlungen richtig angefangen haben, ist die Stimmung zwischen Geschäftsführung und Personalvertretern angespannt. Ende des Monats wird der Flugbetrieb eingestellt, tausenden Mitarbeitern droht die Kündigung. Wie es für sie weitergeht, ist vollkommen offen, sagt Andreas Splanemann von der Gewerkschaft Verdi.
Naja, die Aussichten sind im Augenblick nicht besonders gut, weil es einfach an Substanz mangelt, beispielsweise um großzügige Abfindungen leisten zu können.
Von der insolventen Airline ist für die Mitarbeiter nicht mehr viel zu erwarten. Wer ihr neuer Chef wird, ist noch unklar. Aktuell verhandelt die Airline noch mit Lufthansa und dem britischen Billigflieger EasyJet über einen Verkauf. Marktbeobachter erwarten, dass es noch diese Woche eine Einigung geben wird, wer welche Unternehmensteile bekommt. Für Nikolai Baublies, Vorsitzender der Industriegewerkschaft Luftverkehr, ist es dann vor allem an den neuen Eigentümern, ihren Mitarbeitern eine Perspektive zu bieten.
Das, was zwingend notwendig wäre, ist, dass jetzt auch die Interessenten, die Käufer ihrer sozialen Verantwortung gerecht werden und sagen, ich bringe da auch Geld mit ein in so eine Transfergesellschaft, die in so einem Sozialplan geregelt wird, damit auch für die Menschen, für die ich jetzt persönlich keine Verwendung habe, dass auch die vernünftig fortgebildet werden können und nicht sofort auf der Straße stehen.
Das Verhältnis der Air Berlin-Angestellten zu ihrer Chefetage und den möglichen Käufern ist aber belastet. 1400 Mitarbeiter werden laut Verdi noch diesen Monat ihren Job verlieren. Viele fühlen sich unfair behandelt. Ihnen ist klar, dass die Übernahmeverhandlungen mit der Lufthansa nicht erst dann angefangen haben, als sie öffentlich gemacht wurden.
Da gab es lange Vorbereitungen und die Mitarbeiter sind da auch zu Recht jetzt skeptisch, ob das überhaupt ein faires und offenes Verfahren war. Das mit EasyJet hört man jetzt auch, das könnte eventuell schiefgehen. Also es gibt schon auch noch ordentlich Sollbruchstellen, die dazu führen könnten, dass die ganze Geschichte noch deutlich chaotischer wird, als sich es im Moment abzeichnet.
Air Berlin-Chef Winkelmann hatte vor wenigen Wochen noch gesagt, dass 80% seiner Mitarbeiter gute Chancen auf einen Job bei einem neuen Eigentümer haben. Für Piloten und Kabinenpersonal sei das auch kein Problem, meint Nikolai Baublies. Aber
die Techniker, die Mitarbeiter der Cargo, aber vor allen Dingen die ganzen Verwaltungsmitarbeiter, die müssen sich darauf einstellen, dass wenn nichts passiert, dass dann das Versprechen von Herrn Winkelmann, 80% der Arbeitsplätze zu sichern, nichts weiteres war als vor der Bundestagswahl die Füße stillzuhalten. Das wäre sehr schlimm für die Leute.
Air Berlin ist bald Geschichte, das ist klar. Damit aber wenigstens die Angestellten noch eine Zukunft haben, seien klare Übernahmeverhältnisse wichtig.
Arne Bartram aus Berlin. Jupp Heynckes und Bayern München, das ist eine fast schon unendliche Geschichte. Heynckes wird die erfolgsverwöhnte und gerade etwas aus dem Gleis geratene Mannschaft bis zum Ende der Saison trainieren. Und in Bayern bezweifelt niemand, dass es jetzt wieder bergauf geht. Heute trat Heynckes erstmals offiziell in der Allianz Arena in München auf. Von dort Philipp Nagel.
Der Tag aus Sicht des FC Bayern, er hatte was von einer feierlichen Familienzusammenführung.
Ich persönlich freue mich, dass mein ziemlich bester Freund jetzt wieder beim FC Bayern ist.
Herbergs Vater Uli Hoeneß wirkte hoch oben auf dem Podium im großen Pressekonferenzsaal am zufriedensten. Endlich wieder vereint, endlich wieder mir san mir. Und auch Jupp Heynckes wirkte hoch erfreut. Egal, wie sehr er sich auch bemühte, die Vorzüge des Rentnerdaseins zu preisen.
Ich habe regelmäßig Sport gemacht. Ich gehe jeden Morgen abends mit meinem Schäferhund spazieren.
Schnell wurde deutlich, dort oben sitzt ein Mann, der es auch genießt, wieder gebraucht zu werden. Seine erste Antwort war mit handgestoppten 11 Minuten ungefähr so lang wie Ancelottis gesamte Redezeit in 1,5 Jahren. Und dazu eine einzige Liebeserklärung an den Verein.
Zudem muss ich sagen, dass ich dem FC Bayern viel zu verdanken habe. Der FC Bayern war das Sprungbrett für mich für eine internationale Karriere.
Es ging also harmonisch zu. Sogar so sehr, dass selbst die Bayern-Bosse Hoeneß und Rummenigge erstmals öffentlich Differenzen einräumten und Besserung gelobten.
Und ich denke, dass diese Dinge, die jetzt da in den letzten Monaten passiert sind, nicht mehr passieren werden.
Es ist alles gesagt, denke ich. Mehr braucht man da nicht hinzufügen. Wir hatten gute, wichtige und ich glaube auch überfällige Gespräche auch zu diesem Thema.
Die Bayern-Familie also wieder geeint und vereint. Auch zur ersten öffentlichen Trainingseinheit unter Heynckes kamen trotz schlechten Wetters rund 800 Fans, um ihrem Trippeltrainer die Ehre zu erweisen. Doch trotz aller Harmonie, es gibt einiges zu tun für Heynckes. Doch dessen ist sich Bayerns Lieblingsfeuerwehrmann auch bewusst.
Ich denke, dass es zuerst mal meine Aufgabe ist, eben wieder Ordnung zu schaffen, das heißt Ordnung in unserem Spiel und nicht über große Ziele philosophieren, weil das bringt überhaupt nichts. Das ist doch ganz klar. Ich habe da einen ganz klaren Plan und weiß, wie ich das anfassen muss.
Es liegt viel Arbeit vor Heynckes, doch nach heute hat man mehr denn je das Gefühl, dass er sie bewältigen wird.
Philipp Nagel aus München. Und das war das Echo des Tages mit Udo Schmidt.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.